Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz, schönen guten Abend. Morgen ist es wieder soweit. Angela Merkel schaltet sich mit den Ministerpräsidenten zusammen, um über das weitere Pandemievorgehen zu beraten. Aber anders als vor ein paar Wochen ist es dieses Mal nicht ausgemacht, dass der Lockdown in seiner jetzigen Form bestehen bleibt. Es kursiert ein Papier, wonach es wohl leichte Öffnungsperspektiven geben wird. Dazu gleich mehr. Außerdem heute in unserer Sendung eine Machbarkeitsstudie zum Tierwohl und der Europäische Gerichtshof hat sich mit den umstrittenen Justizregelungen in Polen beschäftigt. Im Hintergrund gleich nach dieser Sendung geht es dann um das Thema Kindersoldaten. Seit gestern ist Haare schneiden lassen wieder möglich, zumindest wenn man einen der begehrten Friseurtermine abbekommen hat. In Bayern können die Menschen auch schon wieder in den Baumarkt und vor der Bund-Länder-Schalte zur Corona-Pandemie morgen wird der Druck nach weiteren Öffnungen immer lauter, vor allem von Gastronomie und Handel. Gleichzeitig steigen aber die Infektionszahlen wieder an wegen der mutierten Virusvarianten. Welche Lockerungen trotzdem bei dem morgigen Treffen zur Debatte stehen, das berichtet Frank Capellan.
Generelle Verlängerung des Lockdown bis Ende März, aber Lockerungen ab dem 8. März. Es sind private Zusammenkünfte mit einem weiteren Haushalt möglich, auf 5 Personen beschränkt, heißt es in der Vorlage, die dem Deutschlandfunk vorliegt. Michael Müller als Chef der Ministerpräsidentenkonferenz und Kanzlerin Angela Merkel legen einen Stufenplan für Lockerungen vor. Buchhandlungen, Gartencenter, Blumengeschäfte sollen einheitlich überall in Deutschland öffnen dürfen. Für weitere Schritte allerdings wird die 35er-Inzidenz ins Spiel gebracht. Wird sie unterschritten, könnte ein Land etwa die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin einem Kunden pro 20 Quadratmeter erlauben. Die Gastronomie soll jedoch erst in einem 4. Schritt zum Zuge kommen.
Jetzt haben wir, glaube ich, viele Menschen lange genug warten lassen,
betont Christdemokrat Daniel Günther in der ARD. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein geht davon aus, morgen werden die Länder weitere Öffnungen beschließen.
Ich spüre schon, dass nachdem wir beim letzten Mal zum Thema Stufenplan nicht so richtig was auf die Reihe gekriegt haben, dass jetzt alle auch der Wille eint, einen solchen Stufen- und Perspektivplan vorzulegen. Und deswegen bin ich mir auch sehr sicher, dass der auch kommen wird.
Klar ist die Linie aber auch im Unionslager nicht. Tobias Hans, CDU-Regierungschef im Saarland, warnt gegenüber Welt TV.
Worüber wir im Moment reden, sind weitreichende Öffnungen der Wirtschaft, die aus meiner Sicht nicht zu verantworten sind. Und da bleibt eben auch die Inzidenz von 50, da bleibt die Inzidenz von 35 ein wichtiges Kriterium.
Familienministerin Franziska Giffey wundert sich dabei über die Prioritäten, die mancherorts gesetzt werden. Die Sozialdemokratin drängt darauf, dass Kitas und Schulen so schnell wie möglich in einen geregelten Betrieb zurückkehren. Das ist für sie wichtiger als Einkaufen oder gar die Ausbildung von Hunden, die in manchen Bundesländern nie unterbunden wurde.
Es kann nicht sein, dass Hunde früher in die Schule gehen als Kinder und Jugendliche.
Es fällt auf, dass sich die Sozialdemokraten von der Union absetzen. Der wachsende Unmut in der Bevölkerung über Lockdown, schleppende Impfungen und Teststrategien soll nicht an ihnen haften bleiben. Norbert Walter-Borjans schießt sich auf die Kanzlerin ein. Wir haben eine Regierungschefin, die in der Koordinierung in dieser Krise einiges vermissen lässt, schimpft der SPD-Vorsitzende bei NTV. Er spricht von Versagen der Unionsminister.
Es gibt 2 ganz wesentliche Bereiche in dieser Regierung, nämlich auf der einen Seite der Gesundheitsschutz und auf der anderen Seite das wirtschaftliche Abfedern. Und dafür sind 2 CDU-Minister in der Verantwortung. Da ist viel Luft nach oben.
Hubertus Heil, Arbeitsminister von der SPD, will die Teststrategie am Abend mit seinen Unionskollegen besprechen. Sie biete viele Möglichkeiten für Öffnungen.
Und das betrifft verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, vor allen Dingen auch Schulen und Kitas. Aber das betrifft auch den Arbeitsplatz.
Mit Blick auf die stockenden Impfungen sind Forderungen von CSU-Chef Markus Söder, die Priorisierung hinsichtlich von AstraZeneca aufzugeben, offenbar vom Tisch. Das Problem werde sich ohnehin bald erledigen, meint Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Vereinigung.
Ich glaube, es macht jetzt auch nicht furchtbar viel Sinn, eine Impfreihenfolge bei vermeintlichen 800.000 nicht verimpften Dosen jetzt komplett über den Haufen zu werfen, weil dafür sind einfach zu wenig Impfstoffe da.
Sobald AstraZeneca ausreichend vorhanden ist und auch in Arztpraxen verimpft werden kann, müsse die Priorisierung allerdings aufgegeben werden.
Frank Capellan zur Debatte vor dem morgigen Bund-Länder-Treffen. Die EU-Kommission musste viel Kritik für ihre Impfstrategie einstecken. Zuerst, dass sie zu wenig bestellt habe, zu geizig gewesen sei und dann, dass sie sich in den Verträgen nicht genug abgesichert habe gegen Produktionsausfälle. Aber eines war eigentlich immer klar, nämlich, dass die EU-Staaten das mit dem Impfen gemeinsam machen, also europäisch und nicht national. Jetzt allerdings wollen Österreich und Dänemark teilweise eigene Wege gehen. Peter Kapern mit den Einzelheiten.
Nein, die gemeinsame EU-Impfstoffstrategie befindet sich nicht in Auflösung. So die Antwort der EU-Kommission auf die Nachrichten aus Wien und Kopenhagen. Die dortigen Regierungschefs Mette Frederiksen und Sebastian Kurz fliegen am Donnerstag nach Israel, um mit ihrem Amtskollegen Benjamin Netanyahu eine Kooperation bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen zu starten. Was die nächste Generation von Impfstoffen angeht, die vor möglichen Mutationen des Virus schützen solle, dürfe man nicht nur von der EU abhängig sein, so Kurz zur Begründung. Und das, obwohl die EU-Kommission mit dem sogenannten HERA-Inkubator bereits ein Programm gestartet hat, mit dem Virusvarianten schnell entdeckt, neue Impfstoffe entwickelt und zur Verfügung gestellt werden sollen. Kommissionssprecher Erik Mamea.
We work in this context to ensure that we can quickly identify variants, develop new vaccines and then roll them out.
Diesem Vorschlag hätten alle Mitgliedstaaten zugestimmt, so Mamea weiter, nämlich beim EU-Videogipfel am vergangenen Donnerstag. Österreichs Kanzler Kurz hatte zudem die Europäische Arzneimittelbehörde EMA ins Visier genommen. Die gemeinsame Impfstoffbeschaffung durch die EU sei durchaus richtig gewesen, so Kurz, die EMA aber sei zu langsam bei der Zulassung der Impfstoffe. In Brüssel löst dieser Vorwurf Ratlosigkeit aus. Zum einen, weil auch das EMA-Prozedere mit Zustimmung aller Mitgliedstaaten beschlossen worden ist. Zum anderen, weil Mitgliedstaaten unabhängig von der EMA die Möglichkeit haben, Impfstoffe mit Notfallzulassungen auszustatten. Ungarn ist diesen Weg zum Beispiel gegangen für Impfstoffe aus Russland und China, Österreich und Dänemark aber nicht. Möglicherweise, weil dann die Haftung für die Impfstoffe vom Hersteller auf die jeweilige Regierung übergeht. Jutta Paulus, Impfstoffexpertin der Grünen Europafraktion, sieht angesichts der österreichisch-dänisch-israelischen Kooperation jedenfalls viele offene Fragen.
Zum einen ist überhaupt nicht klar, wer einen solchermaßen gemeinsam entwickelten Impfstoff am Ende des Tages zulassen soll, wenn die Europäische Arzneimittelagentur angeblich zu langsam ist.
Ungeklärt, so Paulus, sei auch die Impfstoffproduktion selbst. Schließlich verfügten weder Österreich noch Dänemark über relevante Produktionskapazitäten. Und genau hier liege doch derzeit das Problem.
Wir haben einen Flaschenhals bei der Produktion. Wie das im Zusammenspiel mit Israel, das über keine eigenen Produktionskapazitäten verfügt, besser werden soll, hat mir noch niemand erläutern können.
Die EU-Impfstoffstrategie war im Juni 2020 vereinbart worden. Die EU-Kommission führte unter Beteiligung der Mitgliedstaaten die Verhandlungen mit den Impfstoffherstellern. In den USA und Großbritannien begannen die Impfungen dann aber früher als in der EU, weil es unter den EU-Mitgliedstaaten Uneinigkeit über den zu zahlenden Preis für die Impfstoffe gegeben hatte und weil das Zulassungsverfahren länger dauerte. Vor allem aber, weil Impfstoffhersteller ihre Lieferzusagen mit Verweis auf Produktionsprobleme mehrfach kassierten.
Peter Kapern aus Brüssel. Ein Kilo Hackfleisch kann man ohne Probleme im Supermarkt für 4 Euro kaufen. Allerdings kann man sich bei so einem Preis auch ziemlich sicher sein, dass die Tiere, die dafür getötet wurden, kein besonders gutes Leben gehabt haben. Über die Probleme der Massentierhaltung wird seit Jahren berichtet und zumindest in einem sind sich Bauern und Tierschützer auch weitgehend einig, nämlich bessere Bedingungen in den Ställen bedeutet auch, Fleisch kann nicht mehr so billig sein. Ob eine Tierwohlabgabe umsetzbar ist, dazu hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner eine Studie in Auftrag gegeben. Und was drinsteht, das weiß Johannes Kuhn.
Preisaufschläge für Verbraucher, um den Umbau der Ställe zu finanzieren. Dieser Vorschlag der Borchert-Kommission ist prinzipiell umsetzbar, so das Ergebnis der Machbarkeitsstudie. Und so zeigt sich der ehemalige Landwirtschaftsminister Jochen Borchert zufrieden.
Ich finde es vor allem gut, dass die Machbarkeitsstudie bestätigt, dass die Empfehlungen umsetzbar sind, dass es keine unüberwindlichen Hindernisse bei der Umsetzung der Empfehlungen gibt.
Die Details haben es aber durchaus in sich. Denn eine Verbrauchssteuer von 40 Cent pro Kilo Fleisch und 2 Cent pro Kilo Milchprodukt sei verwaltungstechnisch schwierig, so das Fazit. Und eine Abgabe, die einzig den Stallumbauten deutscher Tierhalter zugutekommt, verstieße gegen EU-Recht, so der Europarechtler Ulrich Karpenstein.
Die Mittel, die aus einer solchen Verbrauchssteuer, aus einer solchen Verbrauchsabgabe erhoben werden, dürfen EU-rechtlich nicht allein den deutschen Landwirten zugutekommen, weil ja auch die importierten Erzeugnisse mit dieser Verbrauchssteuer belegt werden. Eine strikte rechtliche Zweckbindung zugunsten der deutschen Tierwohlstrategie erscheint uns also europarechtlich problematisch.
Zu einer direkten Tierwohlabgabe gäbe es Alternativen. Man könne den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Tierprodukte streichen, so die Gutachter. Oder grundsätzlich die ermäßigte Mehrwertsteuer auf Lebensmittel erhöhen, so Studienmitautor Karpenstein.
Alternativ kann man auch an eine leichte Anhebung der Mehrwertsteuer auf alle Lebensmittel denken, etwa um 2,5%. Damit wäre die Gegenfinanzierung gesichert. Das müsste und könnte dann gegebenenfalls auch sozialpolitisch noch flankiert werden.
Hieße, entsprechend müsste der Grundbedarf bei Leistungen wie Hartz IV steigen. Die Gutachter bringen auch eine dritte Möglichkeit ins Spiel. Eine Ergänzungsabgabe auf die Einkommenssteuer, also eine Art Tierwohlsoli. Anders als die Borchert-Kommission setzen die Gutachter den Finanzbedarf für die Stallumbauten deutlich höher an. Im Jahr 2025 veranschlagen sie zum Beispiel 2,9 statt wie die Kommission 1,2 Milliarden Euro. Die 40 Cent pro Kilo wären damit viel zu wenig. Rainer Spiering, agrarpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, rechnet durch.
Also müsste 1 Euro auf das Kilogramm Fleisch draufgepackt werden, mit dann natürlich den entsprechenden Finanzierungsnachfolgewirkungen für die Menschen, die in sozialer Not sind.
Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner kündigte an, einen parteiübergreifenden Konsens über die Tierwohlabgabe zu suchen.
Für mich geht es nicht um das Ob, wir reden über das Wie. Und dazu brauchen wir einen breiten politischen Konsens, auf welche der Optionen wir uns gemeinsam eben langfristig festlegen.
Eine Umsetzung der Pläne noch in dieser Legislaturperiode. Das Gutachten zeigt nun einige komplexe Zusammenhänge auf, die eigentlich Zeit benötigen. SPD-Mann Spiering.
Wir haben jetzt noch 4 Sitzungswochen. Vor dem Hintergrund würde ich als Außenstehender Frau Klöckner fragen, warum bei einem derartig großen Problemfall nach 3,5 Jahren ihrer eigenen Tätigkeit das Papier heute auf dem Tisch liegt und von ihr jetzt Zeitdruck aufgemacht wird.
Der Bauernverband fordert Planungssicherheit, der Umweltverband BUND fordert eine zügige Umsetzung. Die Organisation Foodwatch dagegen kritisiert, dass Stallumbauten alleine ohnehin noch kein Tierwohl bedeuteten. Die Machbarkeitsstudie sei eine Ohrfeige für die Borchert-Kommission.
Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio zur Tierwohlabgabe, die zur Debatte steht. Das G36 ist wahrscheinlich im Unterschied zu anderen Waffentypen vielen Menschen ein Begriff, auch weil es in den letzten Jahren viel Spott und Ärger darüber gab, dass die Standardwaffe der Bundeswehr im Einsatz offenbar nicht ganz so perfekt funktioniert, weil sie zu heiß wird und auch ein bisschen schräg schießt. Dann hat man sich entschieden, das Modell von Heckler und Koch auszumustern und neue Sturmgewehre anzuschaffen. Bei diesem Auftrag hat sich dann der Waffenhersteller Hähnel durchgesetzt. Jetzt allerdings ist wieder alles anders. Nun könnte doch wieder Heckler und Koch zum Zuge kommen. Klaus Remme beschäftigt sich in unserem Hauptstadtstudio mit dem Thema. Klaus, warum jetzt dieser Schwenk?
Ja, also Sie haben das völlig richtig beschrieben. Dieses Vergabeverfahren gleicht für die beiden Konkurrenten, die da in Rede stehen, Heckler und Koch und die Thüringer Waffenschmiede, einer Achterbahnfahrt. Es geht rauf und runter. Im September hatte man sich für das Angebot der Firma Hähnel aus Thüringen entschieden und das Vergabeverfahren wenig später gestoppt. Heckler und Koch machte Patentverletzungen geltend. Und das hat sichtlich Eindruck gemacht im Bundesverteidigungsministerium und hat eine externe Patentanwaltskanzlei hinzugezogen. Und die sah diese Patentverletzungen bestätigt, deshalb die Entscheidung heute, das Angebot von Hähnel auszuschließen.
Was bedeutet das jetzt? Also wie geht es jetzt weiter aus Sicht des Ministeriums?
Also die Pressemitteilung im Ministerium war kurz und ungewohnt konkret. Es hieß nämlich in einem einzigen Satz, nunmehr ist beabsichtigt, den Zuschlag der Firma Heckler und Koch zu erteilen. Das heißt, man sieht sich hier auf gutem Kurs. Es gibt dieses Angebot von Heckler und Koch, ein erprobtes Gewehr, das seit vielen Jahren marktreif ist. Und entsprechend wenig dramatisch war die Stellungnahme zum Beispiel aus der Unionsfraktion. Hier der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Johann Wadefuhl.
Das Modell, was die Firma Heckler und Koch im Angebot hat, ist mit Sicherheit technisch voll geeignet und wird auch die Soldatinnen und Soldaten hinreichend ausstatten. Also eine notwendige Entscheidung, keine dramatische Entscheidung. Dieses Beschaffungsvorhaben wird sicherlich mit Erfolg bald zu Ende geführt werden können.
Soweit Johann Wadewohl von der CDU. Die Opposition sieht es natürlich weitaus kritischer und spricht von einem vermurksten Vergabeverfahren.
Wie lange wird es dann noch dauern oder ja, wie lange kann es dauern, bis die Soldaten dann mit neuen Gewehren ausgerüstet sind?
Das kann sich hinziehen, denn lange Gesichter bei Heckler und Koch Ende letzten Jahres bedeuteten Protest, bedeuteten Klagen. Jetzt sind die Gesichter lang bei Hähnel und insofern wird dieser Streit vermutlich vor Gerichten ausgetragen. Das meint zumindest Tobias Lindner, Verteidigungspolitiker von den Grünen.
Hähnel hat ja angekündigt, die jetzt getroffene Entscheidung rechtlich überprüfen zu wollen. Das ist das gute Recht einer Firma, die unterliegt. Und dann muss man natürlich gucken, wie Gerichte in der Frage urteilen. Ich rechne nicht damit, dass es in diesem Jahr noch zu irgendeiner Entscheidung kommt. Also die Frage, ob es ein neues Sturmgewehr gibt für die Truppe und welches es denn sein wird, die wird vermutlich erst der künftige Bundestag treffen können.
So, und das weist doch darauf hin, dass sich die Ausrüstung der Truppe hinziehen wird. Es ist ein großer, imageträchtiger Auftrag. Sie haben es gesagt, es geht um die Standardwaffe der Truppe. Das wird sich über Jahre hinziehen.
Klaus Remme zur Anschaffung eines neuen Sturmgewehrs für die Bundeswehr. Vielen Dank dafür. Im vergangenen Jahr gab es im bayerischen Wald Kreiburg eine Serie von Brand- und Säureanschlägen auf Geschäfte von Inhabern mit türkischen Namen. Nur durch glückliche Umstände sind dabei keine Menschen gestorben. Jetzt ist der Prozess gestartet gegen einen 26-jährigen Mann und der hat zum Prozessbeginn ein umfassendes Geständnis abgelegt. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke berichtet.
Es tut mir einfach leid, was ich angestellt habe. Mit diesen Worten entschuldigte sich Muharrem D. heute bei seinen Opfern. In schwarzem Anzug und weißem Hemd nahm der Deutschkurde heute vor dem Oberlandesgericht München auf der Anklagebank Platz. Der 26-Jährige sagte, im Gefängnis habe er einen klaren Kopf bekommen. Er werde nun nie wieder was machen. Muharrem D., geboren in Altötting, aufgewachsen in Waldkreiburg, steht wegen versuchten Mordes in 31 Fällen vor Gericht. Einer dieser Fälle ist Wolfgang Klass. Er hat den Brandanschlag auf ein Wohn- und Geschäftsgebäude im Zentrum von Waldkreiburg vor 10 Monaten knapp überlebt.
Ich habe auch da gewohnt. Ich war auch drin im Haus in der Nacht. Und 5:45 ist es losgegangen mit Krach. Und um 3 ungefähr ist die Bombe hochgegangen, also die Brandbombe. Und 6:08 waren wir schon draußen. Da sieht man, wie schlimm die Bombe gewesen sein muss, weil wo wir dann heraus waren, innerhalb von 10 Minuten hat da alles komplett brannt, 5 Meter hoch.
Das eigentliche Ziel der zahlreichen Terroranschläge von Muharrem D. waren türkische Ladenbesitzer, wie der Pizzeria-Betreiber Serdar Artuk. Er verfolgt den Prozess in München mit großem Interesse.
Also ich habe Vertrauen auf deutsche Rechtsstaat, weil sie unternehmen was. Sie nehmen das total ernst. Und das gibt uns Sicherheit.
In den 43 geplanten Verhandlungstagen bis August wollen Oberstaatsanwaltschaft und Gericht ergründen, warum der eher unscheinbare einzelgängerische Chemiearbeiter zum Bombenleger von Waldkreiburg wurde. Oberstaatsanwalt Georg Freudsmiedl nennt als Motiv des Angeklagten
seinen Hass auf die Türken, ein Hass aufgrund seiner antitürkischen Einstellung, seiner Gesinnung, allerdings gepaart mit seiner islamistischen Gesinnung. Er ist Anhänger des IS, was er auch bekundet hat in der Aussage. Er hat versucht, sich dem IS irgendwie anzuschließen.
Der Angeklagte selbst sagt vor Gericht, er sei durch das Internet zum IS gekommen. Er habe sich unbewusst radikalisiert und einen Tunnelblick bekommen. Kriegsvideos aus Syrien mit Folter- und Enthauptungsszenen hätten sein Gehirn gewaschen. Seine Verteidiger glauben, ihr Mandant könnte psychisch krank sein. Anwalt Christian Gerber sagt, er gehe nicht von einer Schuldunfähigkeit, aber von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Für die Anklage war Muharrem D. voll verantwortlich für die Taten. Schon seit 2017 habe er sich religiös radikalisiert und sei Anhänger der Terrorgruppe Islamischer Staat geworden. In Münchner Moscheen habe er vergeblich Mitstreiter gesucht. Sein Hass habe sich deshalb gegen Menschen türkischer Abstammung gerichtet, weil er mit der Haltung der Türkei im Syrienkrieg nicht einverstanden gewesen sei. Seltsam dabei, im Syrienkrieg sind die Kurden einer der stärksten Widersacher des IS, während die Türkei zumindest nicht als Hauptgegner des Islamischen Staates gilt. Ob dieser vermeintliche Widerspruch in der Gedankenwelt des Angeklagten mit einer psychischen Erkrankung im Zusammenhang steht, muss das Oberlandesgericht herausfinden. Das Urteil gegen den 26-Jährigen soll im August fallen.
Letztes Jahr hatte sich die IG Metall auf eine Nullrunde in der Metall- und Elektrobranche eingelassen wegen der Corona-Pandemie. Jetzt ist die Friedenspflicht ausgelaufen und die IG Metall sagt, es muss wieder Lohnerhöhungen geben, weil vielen Konzernen geht es gut und sie machen trotz Corona Gewinne. Da aber bisher keine Einigung mit den Arbeitgebern gefunden werden konnte, haben heute Warnstreiks begonnen und die sehen Corona-bedingt etwas anders aus als sonst. Katharina Thoms war in Baden-Württemberg dabei.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Brennende Fackeln vor Werktor 1. Etwa 120 Menschen erhellen den Nachthimmel vor dem Boschwerk in Stuttgart.
Leider könnt ihr das nicht sehen, aber das sieht richtig schweinegeil aus.
Zum Streikauftakt haben sie ihre Nachtschicht früher beendet, um 16:30. Die Gewerkschaft IG Metall hat hier zur Kundgebung aufgerufen und will zeigen, Streik geht auch in der Pandemie mit Abstand.
Nochmal der dezente Hinweis auf die Punkte auf dem Boden. Bitte ein bisschen entzerren.
Die Arbeitgeber haben schon im Vorfeld die geplanten deutschlandweiten Streiks in der Pandemie als unangebracht kritisiert. Die IG Metall habe die Streiks lange geplant und kein Interesse an einer schnellen Lösung in den Tarifverhandlungen, sagte Gesamtmetallchef Stefan Wolf der Osnabrücker Zeitung. Die Bosch-Mitarbeiter finden die Gewerkschaftsforderungen wichtig.
Was mir persönlich wichtig ist, ist einfach die unbefristete Übernahme der Azubis. Und natürlich unsere Forderungen von 4% mehr Gehalt.
Ich habe nur noch ein paar Jahre, mir macht das nichts mehr aus. Ich denke an die Zukunft der Jugend.
Verbesserungen für die dualen Studierenden fordert die Gewerkschaft. Und wenn es kriselt in einem Unternehmen, soll weniger gearbeitet werden können bei teilweisem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber lehnen das ab, wollen mindestens bis nächstes Jahr keine Gehaltserhöhungen. Und eine Besonderheit in Baden-Württemberg, die Arbeitgeber wollen an die Privilegien der Metall- und Elektroindustrie. Das ärgert die IG Metall besonders, Detlef Schwon, Gewerkschaftssekretär für die Bosch-Standorte.
Die Arbeitgeber sagen, die Spätarbeitszuschläge, die wir hier in Baden-Württemberg bekommen, und das ist ja 20% pro Stunde, das ist zu viel. Das war früher mal gut. Aber das ist ja heute alles nicht mehr so schlimm.
Auch bezahlte zusätzliche Pausen wollen die Arbeitgeber streichen. Und sie wollen in Zukunft von den Tarifverträgen abweichen können, wenn es den Unternehmen schlecht geht, ohne Rücksprache mit der Gewerkschaft. Das ärgert auch die Menschen im Stammwerk des Autozulieferers Mahle. Mehrere hundert Beschäftigte haben sich hier am späten Vormittag versammelt. Aus der ganzen Region Stuttgart sind sie zur zentralen Kundgebung gekommen. Gewerkschafter Martin Röll.
Ihr habt die Corona-Krise mit euren Beiträgen mitfinanziert. Kurzarbeit, Arbeitszeitreduzierung. Und jetzt fordern wir euren Teil davon.
Längst geht es auch um Grundsätzliches in dem Tarifstreit. Neben der Corona-Krise muss der Wandel weg vom Verbrenner gestemmt werden in der Autoindustrie. Auch der Stuttgarter Autozulieferer Mahle will 2000 Stellen streichen in Deutschland, 2 Standorte schließen. Bei Daimler sollen in Stuttgart unter Türkheim 4000 Stellen wegfallen.
Wir werden das nicht einfach hinnehmen, dass die Transformation die Arbeitsplätze hier einfach wegrasiert. Während die Arbeitgeber weiterhin ihre Renditen holen, und nicht wenige Aktionären dicke Dividenden auszahlen.
Kommenden Dienstag beginnt die nächste Tarifverhandlungsrunde in Baden-Württemberg. Detlef Schwon, der zuständige IG Metall-Sekretär für die Bosch-Standorte, glaubt trotz der verhärteten Fronten an eine baldige Lösung.
Was Sie ja auch im Moment machen, sagen, wir wollen über eure Forderungen gar nicht reden, sondern wir wollen erst reden, wenn wir unsere Sachen kriegen. Und wenn Sie da mal weg sind von dieser Vorgehensweise, dann gibt es einen Kompromiss.
Der Beitrag von Katharina Thoms über die Warnstreiks der IG Metaller. Die PiS-Regierung hat in Polen eine große Justizreform eingeführt, mutmaßlich auch, um sich mehr Einfluss auf die Gerichte zu verschaffen. Dazu gehört auch ein Verfahren, wie Richterstellen besetzt werden. Mit diesem Verfahren hat sich jetzt wiederum der Europäische Gerichtshof beschäftigt und hat heute entschieden, die Regeln könnten gegen europäisches Recht verstoßen. Florian Kellermann.
Piotr Gonczarek ist Richter am Kreisgericht in Warschau. Vor 2 Jahren bewarb er sich für eine Beförderung zum Obersten Gerichtshof, dem höchsten Organ der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Polen. Doch der Landesjustizrat verwarf seine Bewerbung. Piotr Gonczarek und 4 Kollegen wollten dagegen vor dem Verwaltungsgericht vorgehen. Erfolglos. Die rechtskonservative Regierungspartei PiS hatte ein Gesetz beschlossen, das Widerspruch gegen Richternominierungen des Landesjustizrats de facto unmöglich macht. Ein Gesetz, über das heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg urteilte. Piotr Gonczarek zeigte sich zufrieden. Wir wollen, dass es wieder gerechte Auswahlverfahren für Richter gibt. Richterpositionen sollten nicht mit Leuten besetzt werden, die keine Qualifikationen mitbringen und nur nach politischen oder verwandtschaftlichen Prinzipien ausgewählt werden. Das heutige Urteil sagt genau das. Keine Regierung darf ihre eigenen Richter haben. Der Europäische Gerichtshof verwarf das Gesetz zwar nicht direkt. Es könne gegen EU-Recht verstoßen, so das Urteil. Denn das Auswahlverfahren trage erheblich dazu bei, ob sich Richterinnen und Richter unabhängig fühlen können. Die Entscheidung, ob das Gesetz tatsächlich gegen EU-Recht verstößt, solle nun das polnische oberste Verwaltungsgericht fällen, so die EU-Richter. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dieses im Sinne von Piotr Gonczarek und seiner Kollegen urteilen wird. Ein wichtiger Pfeiler der polnischen Justizreform würde damit wanken. Kritiker der Regierung sehen weitgehende Konsequenzen, so der Anwalt Michał Gajdus, der die polnischen Richter vor dem EuGH vertrat. Wenn das Verwaltungsgericht die geltende Prozedur verwirft, sind die jüngsten Richterernennungen gegenstandslos. 40 Richterinnen und Richter, die sich im Moment die Togen des obersten Gerichtshofs anziehen, müssen sich von ihrer Funktion verabschieden. Denn die gesetzliche Grundlage, auf der sie ausgewählt wurden, entfällt. Eine Konsequenz, gegen die sich die polnische Regierung wehren wird. Experten meinen, sie werde argumentieren, dass der Staatspräsident die Richter ernannt habe. Wie ihr Auswahlverfahren ablief, sei dem gegenüber zweitrangig. Doch übergehen kann die Regierung das Urteil aus Luxemburg nicht. Das wird an den entrüsteten Reaktionen aus Regierungskreisen deutlich. Justizminister Zbigniew Ziobro erklärte heute:
Z takim wyrokiem, z takim stanowiskiem.
Mit so einem Urteil kann sich kein Vertreter einer polnischen Regierung einverstanden erklären. Er müsste einräumen, dass Polen kein souveräner Staat mehr wäre, dass Polen seine Unabhängigkeit verliert. Polen könnte nicht mehr über sein eigenes Schicksal entscheiden. Der Europäische Gerichtshof habe hier seine Kompetenzen überschritten, erklärten auch andere Regierungsvertreter. Nun wird sich das polnische oberste Verwaltungsgericht mit der Frage der Richternominierungen befassen.
Informationen von Florian Kellermann aus Polen. Und im Nachbarland Belarus geht die Lukaschenko-Regierung weiter hart gegen Oppositionelle vor. Heute gab es wieder Festnahmen und eine Journalistin und ein Arzt wurden verurteilt. Carla Engelhardt berichtet.
Kein Freispruch, aber erstmal die Freiheit bekam der junge Arzt Artyom Sarokin. Sollte er rückfällig werden, drohen ihm 2 Jahre Haft, weil er seine Schweigepflicht als Arzt gebrochen und eine Patientenakte zusammen mit einer Journalistin veröffentlicht hatte. Aus der Akte geht hervor, dass der 31-jährige Roman Bondarenko bei seiner Festnahme im vergangenen Jahr in Minsk an einem Schädelhirntrauma im Krankenhaus gestorben ist. Nach offizieller Darstellung der belarussischen Behörden soll er sich im betrunkenen Zustand geprügelt haben. Doch die Krankenakte beweist, Bondarenko hatte keinen Alkohol im Blut. Die Journalistin Katharina Borisiewicz vom Internetportal Tutbai wurde zu 6 Monaten Haft verurteilt, von denen sie die Hälfte in U-Haft bereits abgesessen hat. Heute wurden in Minsk Dutzende Bloggerinnen und Moderatoren festgenommen, die sich kritisch gegenüber Präsident Lukaschenko geäußert haben.
Carla Engelhardt über die Situation in Belarus. Wegen der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny haben sowohl die EU als auch die Administration von Joe Biden in Absprache miteinander Sanktionen gegen Russland verhängt. Sebastian Hesse berichtet aus den USA.
Mit den Strafmaßnahmen reagieren die Vereinigten Staaten auf den Anschlag auf den Oppositionsführer Alexei Nawalny, für den Washington die russische Regierung verantwortlich macht. Die Sanktionen seien ein klares Signal an die Adresse Moskaus, dass der Einsatz von Chemiewaffen Konsequenzen hat. Bestraft werden 7 führende Regierungsmitglieder aus dem direkten Umfeld von Russlands Präsident Putin. Deren Guthaben und sonstiger Besitz in den USA werden eingefroren. Weiterhin gelten ab sofort zusätzliche Handelsbeschränkungen für Exportgüter, die der Herstellung chemischer Waffen dienen könnten. Die Namen der Sanktionierten sollen später bekannt gegeben werden. Die US-Strafmaßnahmen spiegeln entsprechende Sanktionen der EU und Großbritanniens vom vergangenen Herbst. Die Trump-Regierung hatte damals keine Strafen verhängt. Sie wollte Russland nicht ausdrücklich für den Anschlag auf Nawalny verantwortlich machen.
Sebastian Hesse. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Unter anderem zum Sturmgewehr der Bundeswehr und zur Machbarkeitsstudie über eine Tierwohlabgabe können Sie bei uns auch Kommentare hören ab 19.05 Uhr. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.